möchte uns gerne einen Text lesen aus Römer 5, ab Vers 19. Römer 5, ab Vers 19 und etliche Verse aus Kapitel 6 noch dazu. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunehme. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn, denn was er gestorben ist, ist er ein für allemal der Sünde gestorben, was er aber lebt, lebt er Gott. Heute feiern wir die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus und damit auch, dass er all unsere Schuld am Kreuz zuvor getragen, einen unbeschreiblichen Leidensweg ging und für uns gestorben ist, als sündloses und einzig gerecht machendes Opfer. So habe ich schlicht die Predigt für heute Morgen überschrieben mit dem kurzen Statement oder der Freudenbotschaft: Der Herr lebt! Der Herr lebt! Und anfügen ließe sich hier unmittelbar: Mit ihm auch ich, mit ihm auch wir. So wie es Paulus an die Galater schreibt, Galater 2, Vers 20: Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Der Predigttext, den wir dazu heute betrachten wollen, stammt von dem Jünger, der den Herrn gerade erst verleugnet hat, aber der dennoch ganz genau weiß, wie es ist, unter der Gnade und Vergebung des Herrn Jesus Christus zu leben. Es ist vielleicht nicht ein klassischer österlicher Text, falls sowas überhaupt gibt, aber er enthält doch auf sehr einprägsame Weise die ganze Botschaft des Evangeliums und schließt damit natürlich Ostern, Weihnachten, Pfingsten und ein Leben in der Nachfolge Jesu als gläubiger Christ mit ein. Er redet von der unerschütterlichen Hoffnung eines Glaubenden, dem Glauben selbst an das Erlösungswerk Jesus Christi und dessen Auferstehung und der einzigartigen Liebe unseres Herrn und damit von alledem, was wir Menschen unbedingt brauchen, und zwar nicht nur an Ostern. Petrus möchte, die Gläubigen stärken, sich des Evangeliums und eines Lebens in der Nachfolge Jesu nicht zu schämen und stets auf dem Weg oder auf der Spur zu bleiben, auch wenn es mancherlei Anfechtungen und Angriffen der Menschen und des Bösen zur Folge hat. Er will, dass wir hoffnungsvoll und voller Verantwortung als Kinder Gottes leben und so zu einem Segen, zu einem Zeugnis der Wahrheit in Christus Jesus in der Welt werden und bleiben, auch wenn es bedeutet, dass wir um unseres Glaubens willen leiden sollten im Hier und Heute. Und so steigt Petrus dann auch in die Botschaft ein, dass Christus für uns alle einmal gelitten hat und sich nicht zu schade war, für unser aller Schuld zu leiden, zu sterben. 1. Petrus 3, ab Vers 18 bis 22 wollen wir betrachten und ich lese. Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In diesem ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam gewesen waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, in die wenige, das sind 8 Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Das Gegenbild dazu errettet jetzt auch euch, das ist die Taufe. Nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Der ist zur Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist, und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Soweit. In Vers 18 wird gleich ein Vielfaches der Wahrheit des Evangeliums eingebettet. Für Sünde braucht es Sühne, und zwar durch ein unschuldiges Opfer. Und was im alten Bund noch die Tiere mit ihrem Blut als Opfer beschwichtigen sollten, wo nur einmal im Jahr der hohe Priester ins Allerheiligste vor Gott eintreten und so für das Volk Vergebung von Gott erwirken konnte, ging nun ein wahrhaftiger, sündloser Mensch als vollkommen unschuldiges, aber gerechtes Opfer ans Kreuz, um dort für alle Menschen Sühnung für unsere Sünden zu erwirken. Jesus Christus, der Sohn Gottes, als Mensch geboren und auf diese Welt gekommen, hat dieses einmalige und einzig wirksame Opfer für uns Menschen gebracht. Das Opfern der Tiere ist somit hinfällig und kann auch gar keine bestehende und endgültige Sühnung erwirken. Denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Hebräer 10, Vers 4. Doch der Herr hat es getan und nun sind alle, die es annehmen können, frei von Sünde und Schuld. Nicht, dass wir jetzt perfekt werden, doch wir haben die Vergebung vor Gott dem Vater, die auf ewig hält und auch der freie Zugang oder den freien Zugang zum Vater. Dies wird uns durch Christi Sühneopfer gewährt, was kein vorheriges Tieropfer je bewirken konnte. Wie gesagt, der hohe Priester durfte nur einmal im Jahr ins Allerheiligste und sonst keiner. Doch auch den Vorhang des Tempels als Sinnbild der Barriere zwischen Menschen und Gott wurde durch Christus ein für allemal beseitigt und so hat er den Weg frei gemacht, immer und stets zu unserem Gott und Vater gehen zu können. Nochmal den Hebräer, Hebräer 10, Vers 19. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Wie es heißt, der Gerechte hat für uns Ungerechte gelitten, damit wir nun auch gerecht und heilig vor ihm stehen können, das hat Christus für uns Menschen getan. Und wir wollen einladen dazu, sich dieser Gnade zu unterwerfen. Auch wenn es bedeutet, sich selbst aufzugeben und sich jemandes Untertan zu machen, so führt uns Gottes Gnade in die vollkommene Freiheit, wonach sich der Mensch im Geheimsten doch sehnt. So ist die zweite Wahrheit des Opfers Christi: nur durch ihn können wir zum Vater kommen. Kein Gesetz und auch kein Halten eines solchen könnten uns nur ansatzweise in die Nähe Gottes bringen. Nur seiner Gnade ist es zu verdanken, sich Gott zu nahen. So wie Jesus spricht: ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wir können Gott nicht durch eigene Leistung gnädig stimmen und uns irgendwelche Pluspunkte erarbeiten, egal in Anführungsstrichen wie gut wir meinen auch zu sein. Denn gut ist kein Mensch, nicht einer, außer eben unser Herr Jesus Christus, der sündlos durch diese Welt ging. Uns fehlen leider so oft die Worte, um es den Menschen draußen oder mit denen wir es zu tun haben, begreiflich zu machen. Aber wir sollten es mit Gottes Hilfe versuchen. Nicht um uns irgendwie darzustellen, sondern ihm die Ehre zu geben, also Gott die Ehre zu geben, dass sein Name verherrlicht wird und dass die Menschen zu Gott finden und sie durch Jesus Christus gerettet werden. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das müssen und dürfen wir immer wieder betonen. Der Geist Gottes tut sein Übriges, mehr als wir es jemals könnten. Darum haben wir Vertrauen in Gottes Wort und in die Kraft, die dahinter steckt. Auch wenn uns die Worte fehlen, der Geist Gottes, der auch unsere harten Herzen erreichte, wird und kann die Menschen zur Umkehr bewegen. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und das ist unser Trost und ist unsere Hoffnung in dieser doch sehr bösen und zerstrittenen Welt. Christus starb für mich und dich, und darum dürfen wir die Hoffnung auch für den Rest der Menschheit nicht aufgeben, solange noch Gnadenzeit besteht. Denn wir sind sicher, dass Gott zum Ziel kommt mit uns und auch mit der ganzen Welt, die er geschaffen hat. Mögen die Menschen Gott leugnen und sich immer mehr Bosheiten einfallen lassen, Gott ist doch gnädig, wem er gnädig sein will. Woher wissen wir das? Denn ich werde gegenüber ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihrer Sünden werde ich nie mehr gedenken. Hebräer 8, Vers 12. Eine Verheißung, die in erster Linie seinem Volk gilt. Doch auch uns hat er rein gemacht von aller Ungerechtigkeit und unserer Schuld nicht mehr gedacht. Weil es uns eben selbst so erging und getroffen hat, ja getroffen, mitten ins Herz und ohne irgendeinen Verdienst unsererseits. Wie konnte ich ahnen, auch wenn ich in einem christlichen Elternhaus aufwuchs, dass Gottes Gnade und sein Ruf mich umhauen musste, wie ein starker Blitz, aber dennoch mit sanfter Liebe und Freundlichkeit. Und so er mein ganzes Denken veränderte. Auch wenn es heute noch ein reines Übungs- und Lernfeld ist, so möchte ich mein Leben nicht mehr ohne Gott gestalten und auch nicht selbst verwalten ohne Jesus Christus. An der Hand meines Herrn und Gottes fühle ich mich absolut sicher. So etwas gibt es nicht, sagt vielleicht die Welt, aber Kinder Gottes wissen es besser und ganz genau. Und es heißt nicht automatisch, wir hätten dadurch keine Sorgen, keine Nöten, würden nicht von Krankheiten oder Schicksalsschlägen überfallen. Nein, das alles stimmt nicht. Manchmal trifft es uns vielleicht sogar noch ein bisschen härter als manch einem anderen. Doch wir wollen nicht jammern und klagen. Wir wollen uns freuen, auch wenn es manchmal schwer fällt, an der Hand unseres Vaters zu gehen. Und wer Christus liebt, der weiß, dass sein Herr ihn sicher auch durch diese Zeiten trägt, bis er uns mit sich selbst vereint und es uns auf ewig besser gehen darf in seiner Herrlichkeit. Vielleicht können wir auch ein bisschen die Menschen verstehen, wenn sie sagen, das klingt ja sehr naiv und sei fern jeder Realität. Nur was die Welt als Realität nimmt, spielt der Böse uns als falsche oder ihnen als falsche Tatsachen vor. Wer aber den Herrn erkennen kann und will, wird eine andere, wahrhaftige Realität wahrnehmen können. Vielleicht ergeht es dann den Menschen so wie dem Hauptmann und einigen anderen unter dem Kreuz. Als aber der Hauptmann und die, die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen: Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Matthäus 27, 54. Mit offenen Augen durchs Leben zu gehen, heißt unter anderem, die Schöpfung zu sehen und zu glauben, dass es einen Schöpfer für all das geben muss. Jesus Christus zu erkennen, heißt auch zu glauben, dass ich alleine oder Gott verloren bin. Gottes Geist in mir Raum zu geben, heißt auch, den anderen Menschen so zu sehen, mit Liebe und Freundlichkeit, wie es auch mein Herr tut und uns sieht. Wir glauben, dass Christus wirklich als Mensch geboren ist. Und wie wunderbar für uns ist es, dass er sich selbst erniedrigt hat, die Herrlichkeit beim Vater verließ und so uns gleichgestaltet wurde, als Mensch. Aber es gibt eben doch sehr gravierende Unterschiede. Denn es war auch ein einmaliges Ereignis, dass der Retter der Welt von einer Jungfrau geboren wurde, durch den Geist Gottes gezeugt. Und so ist der Heilige Geist Realität auch für uns, wie auch Gott, der Vater und Christus, der Sohn. Die Menschen sagen, das kann ich nicht glauben. Ich bin der Meinung, viele wollen es nicht glauben und sich in erster Linie nicht darauf einlassen, dass jemand über sie herrscht oder dass sie nicht wollen, jemanden über sich anzunehmen. Und ich sage dies nicht von oben herab. Wir Menschen wissen es halt nicht besser. Und dennoch könnten wir es erahnen, wenn wir von uns selber wegschauten. Wie viele Menschen haben aber eben erkennen dürfen, weil sie sich eben darauf einließen. Und alles ist Gnade und der Geduld und Barmherzigkeit unseres Gottes zu verdanken. Also heißt unser Aufruf: Lass dich versöhnen mit Gott. Fang an zu suchen. Und so will sich Gott finden lassen. Diese Verheißung besteht und Gott macht es wahr. Und wenn Gott die Realität oder die Torheit der Welt, welche falsch ist, in den Menschenherzen umkehrt, so dass sein Wort zur Wirklichkeit und Erkenntnis führt, so existiert nur noch eine Wahrheit in unseren Herzen, die des lebendigen und persönlichen Gottes, der auferstanden ist und der in seinen Kindern wirkt und handelt durch seinen Heiligen Geist. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. 1. Korinther 1, Vers 18 und 1. Korinther 2, Vers 14. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. So wurde und ist das die nächste Wahrheit dieses 18. Verses bei Petrus. Christus als wahrer Mensch geboren und ist auch als wahrer Mensch im Fleisch, wie es heißt, gestorben. Und doch ist er wahrhaftiger Gott, weil ihn der Tod nicht halten konnte. So ist vielleicht der nächste Gedanke nicht ganz leicht zu verstehen, aber es ist die Wahrheit, dass Christus auferstanden ist und lebt, gestorben im Fleisch und lebendig gemacht durch den Geist. Gott ist Vater, Sohn und Geist in einer Person, und darum steht auch als Dreieinheit die Kraft Gottes hinter all dem, weil es sein Wille war, die Menschen mit sich selbst zu versöhnen durch das endgültige und einmalige Opfer Jesu Christi. Dennoch könnte es auch bedeuten, dass Christus, der im Fleisch starb als wahrer Mensch, durch den Geist auferstand, so wie er auch geboren wurde durch denselben Geist. Hieran, schreibt Johannes, 1. Johannes 4, Vers 2, hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Aber eben auch hier ist Jesus als der Auferstandene immer noch wahrer Mensch und Gott zugleich. Und nicht etwa ein Geist, wie viele fälschlich meinen oder annehmen, sondern er schien seinen Jüngern und vielen anderen. Er war berührbar, war spürbar und aß mit den Menschen nach seiner Auferstehung. Vielleicht ist es mit einem Vers aus 1. Petrus 4 besser zu verstehen, denn wir sollen alle durch den Geist Gottes leben. 1. Petrus 4, Vers 6. Denn dazu ist auch den Toten gute Botschaft verkündigt worden, damit sie zwar den Menschen gemäß nach dem Fleisch gerichtet werden, aber Gott gemäß nach dem Geist leben möchten. Und dies kann uns dann auch direkt zu dem nächsten Gedanken führen, dass Jesus während der Zeit zwischen seinem Tod und seiner Auferstehung den Gefangenen die Botschaft des Heils in ihm brachte. Es ist, um es ehrlich zu sagen, eine Dimension, die wir in ihrem ganzen Ausmaß nicht verstehen oder heute noch nicht verstehen können. Aber für Gott gibt es keine begrenzte Dimension, keine Grenzen überhaupt und keine Schranken. Und ob Jesus nun allein denen, die zu den Zeiten Noahs lebten, das Heil anbot, die derzeit auf das jüngste Gericht warteten, quasi wie im Gefängnis oder allen Toten von allen Zeiten her, werden wir vielleicht erst wissen, wenn wir beim Herrn sind und keine Fragen mehr haben. Doch ein Gedanke ist und wird mir dadurch selbst wichtig, und das betrifft nicht die Toten. Denn jeder, der Christus nicht hat, führt ein Leben quasi wie im Gefängnis und kann nicht frei sein. Galater 5,1: Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. So hat Christus durch seinen Tod und seine Auferstehung die Macht, die Menschen vollkommen frei zu machen, wenn sie die Vergebung ihrer Sünden annehmen, indem sie sie vor Gott bekennen und umdrehen von ihrem bösen und ins Verderben führenden Weg. Das dürfen Kinder Gottes heute schon erfahren und haben sie schon erfahren. Eines ist klar, ohne die Vergebung Gottes in Christus geht es in die Finsternis und Dunkelheit, wo Angst und Furcht sind. Doch mit Christus, Jesus, gehen wir zu Gottes Licht in Freude und Dankbarkeit, zu einem Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Das bedeutet auch, seinen Glauben zu dieser Zeit zu bekennen und sich nicht des Evangeliums zu schämen oder sich zu verstecken. Denn wir leben wieder zu einer Zeit, die sich den Zeiten Noahs sehr ähneln. Die Welt bzw. die Menschen darauf lehnen Gott zu größten Teilen ab. Jeder meint, er könne alleine irgendetwas bewegen und bräuchte dazu Gott nicht. Wir haben doch alles im Griff. Doch wenn Stürme oder Fluten, Feuer oder andere Naturgewalten kommen, ist der Mensch überfordert und völlig hilflos, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Die Schöpfung selbst wird durch den Menschen zerstört und nun versucht man zu reparieren aus eigener Kraft, was nicht mehr zu reparieren ist. Doch auch die Schöpfung harrt ihrer Erlösung. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Die Geschöpfe, also wir selbst als Menschen, zerstören sich auch gegenseitig und man lacht und spuckt Gott ins Gesicht, indem man alle Werte und moralischen Sitten, erst recht die göttlichen, über den Haufen wirft. Da macht jeder mit jedem rum, da wird geforscht, wie man Menschen züchten kann, all das nur, um Gott gleich zu sein. Und es fehlt auch nicht, dass wir wieder Ziegel brennen und Türme bis an den Himmel bauen, um Gott gleich zu sein. All das könnte ein Kind Gottes entmutigen, und doch spricht gerade Gottes Wort in diese Situation hinein. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Lukas 21, 28. Und wie ist es mit den Menschen, die all das für völlig normal halten, die Gott ebenso auslachen und Kinder Gottes gleich mit? Gott hat damals über 100 Jahre gewartet, bevor er das Gericht kommen ließ über die Menschheit und dann gerade mal 8 Menschen in einem schwimmenden Kasten gerettet wurden. Doch jetzt sind mehr als 2000 Jahre vergangen und Gott hat immer noch Geduld, die wir als Menschen höchstwahrscheinlich gar nicht aufbringen könnten, wenn nicht die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen wäre und wir eine Retterliebe an den Tag legen könnten durch unseren Herrn, der für uns sein Leben gab. Das können wir nicht machen oder forcieren, aber wir können uns die Liebe zu dem Nächsten, der Christus noch nicht kennt, schenken lassen, weil jeder Mensch Vergebung und Rettung durch Christus nötig hat. Denn nur in ihm ist Rettung und können die Menschen das Heil finden. Wir hingegen sollen und dürfen durch unser Leben bezeugen, welch eine Liebe Jesu für die Menschen hat. Wie können wir das sichtbar machen? Ich denke, damals und auch in anderen Ländern heute hat das Bekenntnis zu Jesus durch die Taufe einen höheren Stellenwert. Aber ist es genau das Sinnbildliche, was die Taufe ausdrückt? Die Liebe zum Herrn Jesus Christus. Und dass wir das alte Leben in Christus fortschwimmen lassen und ein neues Leben mit Jesus gehen. So werden wir verwandelt in sein Bild hinein und zu neuen Geschöpfen, die nicht mehr der Welt gleichförmig sind, obwohl wir ja noch hier leben. Das heißt, die Taufe rettet zwar nicht, das kann alleine der Herr Jesus Christus und der Glaube an ihn. Doch wenn wir wirklich zu Christus gehören, so können wir dies auch vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt klar durch die Taufe bezeugen. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. 2. Korinther 5, 17 bis 21. Jesus Christus macht unser Leben nicht nur komplett neu, sondern wahnsinnig reich in ihm selbst. Und so können wir ganz bewusst ganz anders leben und brauchen kein schlechtes Gewissen mehr zu haben, aber haben die Gewissheit unseres Heils in Christus Jesus, unseren Herrn. Wenn wir heute die Auferstehung unseres Herrn feiern, so wissen wir auch, dass er aufgefahren ist zum Vater im Himmel, uns vorausgegangen ist, wo er herrscht über alle und allem. Dass nun jemand glauben will oder nicht, von dort wird er kommen, um zu richten, wie es in unserem Glaubensbekenntnis auch heißt. Einmal beim Vater zu sein, ist auch der Lohn, der uns erwartet, wenn wir ausgeharrt haben und bekennend unseren Glauben leben. Alles ist dem Herrn unterworfen, der die Erde schon gegründet hat und auch mit ihr und einem jeden von uns zum Ziel gelangen wird. So möchte ich schließen mit den Worten des Paulus über unseren einzigartigen Stand unter der Gnade des Herrn Jesus. Kolosser 1, Vers 14. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen. Indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sei es was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Der Herr lebt, mit ihm auch wir. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja, Amen.